Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir sind wieder da. Die neue Saison beginnt und wir freuen uns drauf. Mein Name ist Kevin Scheuren. Immer noch Moderator von Starting Grid. Mich findet ihr bei Twitter unter @ks_0811, wenn ihr mir da folgen wollt und mit mir kommunizieren wollt. Hashtag Starting Grid MSR ist in diesem Jahr der Hashtag. Und ich begrüße auch wieder meinen Teamkollegen, würde ich einfach mal sagen. Ja, es passt ja zur Formel 1. Ich begrüße ganz herzlich Ole Waschkau zur neuen Saison. Hallo Ole.
Hallo Kevin.
Marcel Becker wird natürlich auch dabei sein diese Saison, aber der ist aktuell krankheitsbedingt leider verhindert, deswegen ist er dann in einer der nächsten Ausgaben wieder da. Ole, wie kann man dich bei Twitter finden?
Unter dem Alias, sagt man das so, Alias, @MikeWeiss, MikeWeisse.
Künstlername.
Ja, quasi.
ja, und ihr habt es ja gerade gehört im Opener dieser Sendung. Es hat sich was getan, ja. Also als ich in der letzten Saison im Mai, glaube ich, war es, Mai, Juni rum, und um den Monaco Grand Prix auf jeden Fall, habe ich mit Marcel diese Sendung übernommen hier bei meinsportradio.de. Ich hatte mir gedacht, komm, die Formel 1 muss wieder mehr in den Fokus rücken, auch bei uns hier. Jahrelang hat das ja Sven gemacht, über die Formel 1 hier bei Starting Grid gesprochen, aber ich dachte mir, nee, das muss ich jetzt machen. Und dann habe ich mir Marcel mit ins Boot genommen, später dann auch Ole. Wo ich mich sehr gefreut habe. Wir haben erst dann auch, hat er immer unsere Ausgaben kommentiert bei Twitter und dann irgendwann hat gesagt, ja komm, ne, da musste mal dabei sein und jetzt ist er ja, würde ich sagen, mit hauptamtlicher Teil hier bei Starting Grid natürlich. Und ja, jetzt werden wir präsentiert. Jetzt haben wir einen Sponsor, wir haben eine Partnerschaft und zwar mit der Motorsportseite oder den beiden Motorsportseiten in Deutschland.
Ja, das ist richtig, mit motorsporttotal.com und formel1.de eigentlich die beiden Anlaufstellen, die man wählen sollte, wenn es um News rund um die Formel 1 und um Motorsport geht. Also ich gehe auch immer auf motorsporttotal.com, weil das einfach der perfekte Überblick ist über alle Rennserien, die es so gibt. Und ja, es freut mich natürlich, dass die da mit im Boot sind und das Ganze fördern, weil es liegt mir genauso wie dir am Herzen, die Formel 1 so ein bisschen in den sozialen Medien beziehungsweise in den Medien abweichend vom Fernsehen repräsentieren und da gibt es leider viel zu wenig und deswegen ist das eine super Sache.
Und was das alles bedeutet, ja, das werden wir über die ganze Saison euch immer wieder präsentieren können, denn dadurch, dass wir diese Partnerschaft mit motorsporttotal.com und formel1.de jetzt haben, haben wir natürlich Zugriff auf Redakteure, die tagtäglich mit der Formel 1 in Berührung sind, die mit Verantwortlichen sprechen, mit Fahrern sprechen. Wir werden auch Interviews führen mit den Experten, dem Expertenpool, den motorsporttotal.com und formel1.de bietet. Und natürlich wird auch Motorsport generell bei meinsportradio.de, nicht nur die Formel 1, das natürlich hier bei Starting Grid und auch in der Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies, aber generell bei bei meinsportradio.de mehr in den Fokus rücken. Also ihr werdet immer mehr Motorsport bei uns bekommen mit dieser Kooperation, die wir da eingegangen sind. Ich glaube, ist für beide Seiten eine ganz tolle Sache und kann der Formel 1, und da bleiben wir jetzt einfach bei der Formel 1 hier bei Starting Grid, in Deutschland nur helfen.
Ja, definitiv. Und für euch als Hörer ist das natürlich auch eine super Sache, weil ihr da natürlich die Vorteile kriegt und hier guten Inhalt bekommt und das eigentlich eure erste Anlaufstelle ist, was rund um die Formel 1 und natürlich dann auch um Motorsport, wenn es um Motorsport geht, ist. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bin gespannt, was da passiert so in diese Richtung hier auf meinsportradio.de.
Ja, Ole wird ein Teil davon bleiben, ich werde ein Teil davon bleiben und ja, wir können uns, glaube ich, auf eine ganz tolle Saison freuen. Wir haben heute sozusagen unseren Shakedown. Ja, wir bleiben in der Formel 1 Sprache, unsere erste Testfahrt. Die Formel 1 hat letzte Woche ihre ersten Testfahrten gemacht. Ab heute beginnen dann die nächsten Testfahrten in Barcelona. Wir sind in unseren Büros in Bonn und wo kommst du eigentlich her?
Aus Lübeck.
Ja, aus Lübeck, guck. Also da haben wir unsere Testfahrten. Und heute in der Sendung haben wir was ganz Tolles. Und das haben wir unabhängig von der Kooperation mit meinem Sportradio, mit motorsporttotal.com in die Wege geleitet, beziehungsweise ich habe wirklich monatelang gebohrt, dass wir diesen Mann ins Interview bekommen, hier in unsere Sendung. Und wie kann man eine Saison besser einläuten, als wirklich mit jemandem zu sprechen, der in dieser Saison auch Teil der Formel 1 sein wird und in einem Auto fahren wird, das hoffentlich besser ist als letztes Jahr. Ole, wen haben wir heute zu Gast?
Er ist natürlich Nico Hülkenberg. Das war dir ja ein großes Anliegen, den in die Sendung zu bekommen. Und das hast du ja auch geschafft. Und das ist eine richtig gute Sache. Und gerade jetzt zum Start ziemlich cool. Und auch Nico Hülkenberg steht natürlich auch im Fokus, ja, in der neuen Saison mit seinem Wechsel zu Renault. Und da sind die Hoffnungen ja so ein bisschen auf ihn, dass er da jetzt endlich mal weiter nach vorne kommt und dass er sich endlich in der Weltspitze etablieren kann, da wo er ja eigentlich auch hingehört.
Das Renault-Team, Nico Hülkenberg im Fokus, im letzten Take in dieser Sendung von Starting Grid, der ersten Sendung der neuen Saison. Nico Hülkenberg, mit ihm habe ich mich knapp 15 Minuten unterhalten, sehr viele interessante Sachen. Wir sprechen natürlich über die Formel 1, aber auch über Le Mans und ob er sich vorstellen könnte, bald nochmal in Le Mans zu starten. Sehr interessante Äußerung von Nico Hülkenberg, lohnt sich da auf jeden Fall dran zu bleiben. Es lohnt sich auch immer, uns zu abonnieren und gerade durch die neue Webseite von meinsportradio.de ist es nochmal wichtiger, dass ihr uns nochmal abonniert, denn wenn ihr uns über Podcatcher empfangt, kann es sein, dass euer Podcatcher die neuen Folgen aktuell nicht bekommt. Das soll natürlich nicht so sein. Dadurch, dass wir die Seite umgestellt haben vor einigen Wochen, haben sich auch die RSS-Feeds ein bisschen umgestellt. Das heißt, egal ob ihr bei iTunes oder bei Podcast Addict oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, da nochmal Starting Grid sucht oder uns einmal entabonniert, um uns dann wieder zu abonnieren, dann bekommt ihr auch immer wieder die neue Ausgabe auf euer Endgerät runtergeladen. Das ist natürlich sehr wichtig, denn wir werden in dieser Saison viel bieten, wir werden oft da sein, vielleicht sogar nicht nur rund um die Rennen, sondern dazwischendurch, je nachdem, was wir so, an Inhalten bekommen, ja, was liefert uns die Formel 1, die neuen Eigentümer, Liberty Media, dann die Formel 1 selber mit den neuen Autos, dem neuen Reglement, also ich glaube, es wird eine Menge Gesprächsstoff geben, Ole, dass wir allerdings nicht nur, und da kommen wir jetzt zu etwas, was du in die Wege geleitet hast, hier im Podcast auf meinsportradio.de machen, sondern Hand in Hand auch mit YouTube.
Ja, ganz genau. Ich habe da meinen eigenen YouTube-Channel gestartet, Mike Weiss Motorsport. Und das war mir schon immer ein Anliegen, wollte ich eigentlich schon letztes Jahr machen, bin ich dann aber nicht dazu gekommen und in der Saison dann starten, auch ein bisschen komisch, deswegen habe ich jetzt die Zeit genutzt, das jetzt zu machen und da findet ihr immer sehr interessante Videos. Ich habe zum Beispiel schon einen Überblick über die neuen Autos gegeben, über die Testfahrten. In dieser Woche wird auch noch ein Video über die IndyCar-Saison kommen, die ja am nächsten Sonntag startet und ich werde natürlich auch auf die Rennen eingehen, auf die einzelnen Teams und auch auf andere Serien abseits der Formel 1 und ihr werdet Kevin da sicherlich auch mal hören. Und ja, schaut da mal vorbei, gebt da ein Abo für den Kanal, damit ihr da nichts verpasst. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Ergänzung zu dieser schönen Sendung hier.
Genau, und das ist auch unser Ziel. Also wir wollen wirklich versuchen, nicht nebeneinander herzulaufen, sondern immer schön miteinander zu arbeiten, Querverweise liefern und euch die Möglichkeit geben, so viel Formel 1 und Motorsport aufzusaugen, wie ihr könnt. Hier bei meinsportradio.de natürlich durch die Kooperation mit motorsporttotal.com und formel1.de oder auf Oles YouTube-Channel Mike Weiss Motorsport. Es lohnt sich da mal reinzugucken und ich glaube, auch da werden wir noch eine ganze Menge zu sehen bekommen diese Saison, ne?
Ja, definitiv. Also es geht ja jetzt erst los und die Saisons gehen ja jetzt erst los. Einiges ist noch gar nicht gestartet und da gibt's ein umfassendes Programm ja im Motorsport. Das werden wir natürlich auch dementsprechend hier und auf meinem YouTube-Channel dann abdecken.
Und bei Facebook gibt's uns auch. Ja, Starting Grid hat eine Facebook-Seite. Die haben wir endlich eingerichtet. Lange haben einige danach gefragt, dass wir das machen. Jetzt ist sie da. Sucht einfach Starting Grid, das Motorsport-Magazin, das Formel-1-Magazin bei meinsportradio.de, bei Facebook. Gebt da ein Like und dann könnt ihr auch da mit uns diskutieren über die Formel 1. Und wenn ihr mal dabei sein wollt hier bei Starting Grid, dann könnt ihr uns natürlich auch immer schreiben. Ja, am besten dann über Twitter. Mir könnt ihr auch immer eine direkte Nachricht schreiben. Das ist für euch möglich. Also wenn ihr mal mit uns über die Formel 1 schreiben und sprechen möchtet natürlich, schreibt uns und dann kommt ihr hier mal dazu. Ihr braucht eigentlich nicht viel mehr außer Skype im Idealfall oder ein Telefon. Und ein Telefon, das haben wir ja nun mal alle.
Ich hoffe es doch, dass wir alle ein Telefon haben, außer es wohnen irgendwie Leute irgendwo, haben sich eine Hütte in Afrika gebaut oder wohnen in der Eifel oder so.
Oh Gott, am Nürburgring ist da nicht viel, nicht mal Formel 1, ne? Aber wie gesagt, das ist der Shakedown, das ist die erste Sendung in dieser Saison und Ole, die Testfahrten letzte Woche in Barcelona. Wir haben jetzt in diesem Segment noch ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen. Viel Aufschluss gegeben haben die natürlich noch nicht. Ich glaube, für die Fahrer war es auch einfach erstmal wichtig, in die neuen Autos zu kommen, denn, und das hören wir auch später von Nico Hülkenberg, das ist schon eine Umstellung jetzt durch die neue Aerodynamik, durch die neue Zusammenstellung der Autos.
Ja, definitiv. Man muss sagen, wir sind schon weitergekommen als McLaren am ersten Tag. Das ist schon mal positiv für den Start in die neue Saison. Aber ja, das ist natürlich eine Umgewöhnung. Und gerade wenn man sich auch zum Beispiel Lance Stroll anguckt, der hat natürlich so noch so seine Probleme. Und die anderen Fahrer sind begeistert. Aber ich glaube schon, dass es schon ein extremer Schritt zur letzten Saison ist. Und ich glaube, im Verlauf der Saison wird sich das auch noch bemerkbar machen. Gerade in den Rennen dann, dass das schon schwierig ist.
Ich bin sowieso sehr gespannt darauf, wie sich die neuen Fahrer auch tun in der Formel 1. Ja, Stoffel van Dorne und Lance Stroll, da ja mal ganz vorne weg für McLaren und für Williams, wird natürlich heute auch noch ein Thema sein, denn gerade für Stoffel van Dorne war es halt so, er hat zwar letzte Saison einen WM-Punkt errungen, ja, aber auch er muss sich jetzt an das neue Auto gewöhnen und der McLaren scheint ja ihm da keinen Gefallen tun zu wollen, vor allem nicht in der ersten Woche.
Nee, das stimmt natürlich. Und er ist ja letzte Saison eine Superformula in Japan gefahren. Und das ist natürlich nochmal ein extrem krasser Schritt zu den diesjährigen Autos. Und ja, er muss sich da natürlich auch so ein bisschen beweisen, weil da liegen die Hoffnungen ja so ein bisschen auf ihn. Er hat ja die GP2 sehr dominant gewonnen und war ja schon so lange Jahre das Ziehkind von McLaren. Und er möchte, glaube ich, gerne Fernando Alonso unter Druck setzen und mit McLaren natürlich weiter nach vorne kommen. Allerdings, wenn ich mir die erste Testwoche von McLaren angucke, wird das schwierig.
Wir werden drüber sprechen. Wir sprechen über die neuen Autos, wir sprechen über neue Fahrer, wir sprechen über unsere Eindrücke aus der Testwoche. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich euch noch ganz gerne was ans Herz legen, und zwar unsere Charity-Aktion Anstoß, die wir von meinsportradio.de gemeinsam mit Benedikt Hövedes ins Leben gerufen haben. Ihr könnt Lose erwerben für 1 Euro und könnt tolle Preise gewinnen dafür. Ihr tut damit was Gutes, denn jede Spende geht direkt an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland, für das Benedikt Hövedes Schirmherr ist. Und die nehmen ihre Arbeit auf und dazu braucht es natürlich Geld. Und gerade Hospizarbeit ist was ganz Wichtiges. Und Kinder und Jugendliche, die ins Hospiz müssen, die sollen nochmal eine schöne Zeit haben und dafür sorgen die Menschen, die Helfer im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Und ihr könnt, wie gesagt, tolle Preise gewinnen. Für 1 Euro pro Los könnt ihr zum Beispiel ein signiertes Match-One-Trikot von Benedikt Hövedes vom Europa-League-Spiel Schalke 04 gegen Park Saloniki gewinnen. Ihr könnt ein Personal Training mit Birgit Fischer gewinnen, ja, ein Kanu-Training mit Birgit Fischer, mit einer Olympionikin. Ihr könnt ein T-Shirt von Westside Extreme Wrestling gewinnen, 16 Karat Gold, das größte Wrestling-Turnier Europas, findet am nächsten Wochenende in Oberhausen statt, ein signiertes Trikot vom 1. FC Köln und. Es wird noch einiges dazukommen. meinsportradio.de/Anstoß, dort kriegt ihr alle Informationen, ihr könnt euch Videos angucken und euch informieren. Also es wäre wirklich toll, wenn ihr euch die Zeit nehmt, da mal zu schauen. Diese Charity-Aktion liegt uns sehr am Herzen und wie gesagt, jede Spende, jeder Euro geht direkt an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Schaut da mal rein, meinsportradio.de/Anstoß. Und Ole, wir machen gleich weiter, eine kurze Pause und dann legen wir los. Der Shakedown von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin, hier auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der 8-fachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch Kevin Scheuren und Ole Waschkau zum Shakedown. Die Testfahrten sozusagen, auch unsere hier für die neue Saison. Wir kommen langsam wieder rein in die Formel 1 Saison. Und wie kann man besser reinkommen, Ole, als mit den Präsentationen der Autos? Ja, bevor wir jetzt auf die Testfahrten kommen, sind wir ja immer ganz aufgeregt. Und wir sind ja auch so zwei Design-Heinis. Ja? Und Formel 1 steht für designtechnisch interessante Autos und in dieser Saison ist es nochmal umso wichtiger, denn durch das neue Reglement, durch die Verbreiterung und Verflacherung der Autos, wenn man so will, breitere Hinterreifen, breitere Vorderreifen, ein bulligeres Heck, mussten sich die Teams natürlich was einfallen lassen und leider, sage ich mal, hat etwas eine Rückkehr in die Formel 1 gefeiert, was ich vor Jahren schon als sehr unästhetisch gesehen habe, die Haiflosse.
Ja, aber es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie das designt ist, ne? Also generell bin ich auch nicht so ein größter Fan davon. Allerdings bei einigen Autos geht es, zum Beispiel beim Renault zum Beispiel sieht das ganz gut aus oder auch beim Haas. Allerdings, wenn ich mir dann zum Beispiel den Force India angucke, wo das einfach so aussieht, als wenn da einfach ein Blech hinten rangeschraubt wurde, was man noch in der Garage hatte, das total unmotiviert aussieht, ja, das ist dann so eine Sache. Aber das ist natürlich die Regelinterpretation und das ist natürlich dann die einfachste Lösung, weil der Heckflügel ja tiefer ist, muss man wird da anders angeströmt und dann muss man die Luft irgendwie beruhigen oder möchte das gerne und das erzielt man halt am besten durch diese Haiflossen. Was ich übrigens viel schlimmer finde, kommen wir sicherlich gleich noch drauf, sind diese T-Wings.
Ja.
Die sind ganz schlimm, die Haiflossen, da kann man sich noch dran gewöhnen und da kann man, sind ja auch irgendwie so Part des Autos. Oh, diese T-Wings sind ganz, ganz schlimm. Aber sehr interessante Lösung dabei insgesamt und ich bin sehr zufrieden mit den neuen Autos.
Ich auch. Also rein vom Optischen her finde ich alle Autos weitestgehend gelungen. Bei McLaren hatte ich am Anfang gedacht, ist das ein Arrows oder was soll es sein? Jos Verstappen freut sich. Aber es war dann im Tageslicht bei den Testfahrten schöner als erwartet. Ja, ansonsten eigentlich keine richtig große Überraschung. Designtechnisch wahrscheinlich der Haas und der Toro Rosso ein bisschen durch ihre Veränderungen gekennzeichnet. Der Haas ein bisschen grauer geworden, finde ich, ein bisschen aggressiver, wie ein Hai quasi, ne? Also der Haas sieht wirklich wie ein Hai aus. Man hat die Flosse hinten auch so designt, auch mit ein bisschen extra Lack, dass es wirklich aussieht, als ob da ein Hai reingebissen hätte. Also ich finde das ziemlich cool.
Ja, das ist eine interessante Lösung. Das ist typisch amerikanisch eigentlich. Ja,
der weiße Hai.
Ja, genau. Und man möchte bei Haas natürlich auch angreifen dieses Jahr. Man hatte ja letztes Jahr eine gute erste Saison mit auch vielen Punkten. Da möchte man natürlich ansetzen und man möchte, glaube ich, auch jetzt den Schwung des Sieges bei den Daytona 500 nutzen. Und die erste Testwoche verlief ja auch ganz gut für Haas. Im Gegensatz zu Toro Rosso, die ein sehr schönes Auto gebaut haben. Die fahren eine Red Bull Cola-Dose. Ja. Aber da lief es ja noch gar nicht rund. 183 Runden, glaube ich, nur. Das ist ja nix eigentlich.
Ja, bleiben wir noch bei den Autos erstmal, bevor wir gleich auf die Testfahrten kommen. Das machen wir gleich nochmal ganz, ganz eigen. Du hast es gerade schon angesprochen, der Toro Rosso sieht jetzt aus wie eine Red Bull Cola-Dose. Finde ich sehr gelungen, denn es hat sich dann jetzt ein bisschen mehr, unterscheidet sich ein bisschen mehr zum normalen Red Bull, ja. Und dieses Design, was der Toro Rosso hat, wird auch in den Juniorenserien genutzt. Also alle Red Bull Teams in den Juniorenserien fahren jetzt auch dieses Design, was ich eigentlich ganz toll finde, denn es ist, wie gesagt, das Gefühl, dass man dann nicht nur in den Red Bull steigt, weil es dann natürlich das bessere Auto ist, sondern man hat dann auch direkt ein anderes Design von seinem Overall her, von dem ganzen Autodesign her. Ich war da sehr positiv überrascht, denn Red Bull hatte das ja auch großspurig angekündigt, dass der Toro Rosso anders aussehen wird.
Ja, der sieht definitiv anders aus dieses Jahr, aber finde ich sehr gut. Also ich finde auch das Auto sehr schön und ich finde die neue Farbgebung auch sehr gelungen und man hebt sich da doch deutlich besser ab und das ist halt so ein verbessertes Image, was man da gemacht hat, auch in Bezug auf die Nachwuchsserien. Das ist eine sehr runde Sache, was ja Red Bull, wofür die auch bekannt sind, ja. Und finde ich schon sehr gut. Der Toro Rosso geht natürlich, was das Design angeht, stark in Richtung Mercedes. Also die Nase und auch die Airbox sind ja quasi mehr oder weniger 1:1 kopiert. Aber ich glaube, da hat man einen sehr guten Ansatz gefunden und sich auch noch mehr vom großen Schwesterteam Red Bull Racing abgesetzt.
Zwei Teams, die ebenfalls, finde ich, ein tolles Design auf die Strecke schicken, sind Sauber. Ja, 25 Jahre Sauber, das 25-jährige Jubiläum in der Formel 1. Dass sie 25 Jahre schaffen, ist schon Überraschung für sich. Ja, das ist in den letzten Jahren nicht abzusehen gewesen, dass sie es wirklich dann auf die 25 Jahre bringen. Jetzt hat man das Design des ersten Autos nochmal reaktiviert, was ich eine ganz tolle Sache finde. Nur leider fehlen die Sponsoren.
Ja, man hat da ziemlich bewusst Platz gelassen auf den Seitenkästen und so für die Sponsoren. Aber das ist natürlich auch schwierig für Sauber Sponsoren zu finden, glaube ich. Allerdings das Auto sehr schön und damit hätte ich gar nicht so gerechnet. Jetzt nicht nur was die Farbgebung angeht, sondern auch das Design an sich. Die waren ja die Ersten, die präsentiert haben, jetzt mal abgesehen von dieser Computeranimation, die da Williams hatte. Und finde ich doch sehr gut. Ich weiß allerdings nicht so genau, ob das denn auch wirklich erfolgsversprechend ist, dieses Design. weil man hat ja den alten Ferrari-Motor.
Und da weiß man, das ist nicht und so
Und der war ja letztes Jahr schon nicht so geil.
Aber die Heckflosse ist übrigens auch schön gemacht, die Heilflosse, ja, die stimmt, sauber ja. gemacht hat, haben sie auch gut gemacht. Ebenfalls ein schönes Design, so im Nachhinein, wenn ich das jetzt ein bisschen länger betrachte, ist der Renault. Für meinen Begriff ein bisschen zu viel Schwarz drin. Schwarze Autos sagen mir in der Formel 1 einfach nicht so richtig zu. Ja, das damals beim, wie hieß er denn noch? Der Zepter auf dem Auto hatte. Tyrrell? Nee.
Nee, Tyrrell war blau. Sauber hatte schwarze Autos früher mal.
Aber wo Pedro Dinis gefahren ist.
War Arrows.
Auch ein Arrows. Die hat mal ein ganz schwarzes Auto und das fand ich ganz schrecklich. Also irgendwie, je mehr schwarz im Auto ist, desto blöder finde ich das eigentlich, weil gerade wenn schöne Wetterverhältnisse sind, dann mag ich das persönlich ja auch, wenn die Autos schön glänzen in verschiedenen Farben. Deswegen ist mir ein bisschen zu viel Schwarz drin. Ich hätte es mir ein bisschen gelber gewünscht. Aber auch der Renault, der RS17, auf dem man sehr viele Hoffnungen baut, vom ganzen Aerodynamikpaket her, wesentlich besser als im letzten Jahr.
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Letztes Jahr, das war ja ein Übergangsauto und da hat ja nun gar nichts getaugt. Und ich fand, das war so das erste Auto, was rauskam dieses Jahr, was wo man so einen Aha-Effekt hatte. Und ich finde das insgesamt sehr, sehr schön. Mich persönlich stört das Schwarz nicht, wobei Renault natürlich eigentlich gelb-weiß ist, wenn man jetzt an die Anfänge denkt. Aber da geht man natürlich auch in eine aggressivere Richtung und man möchte natürlich angreifen. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz gutes Design und es scheint auch ein recht gutes Auto zu sein.
Hoffen wir, dass der Renault kein Jordan wird. Denn die hatten auch irgendwann mehr Schwarz im Auto. Und dann ging es langsam bergab. Mehr Orange im Auto hat der McLaren, das haben wir gerade schon angesprochen. Das hat sich ein bisschen so angedeutet durch die Social-Media-Kanäle und die Veränderung des App-Symbols der McLaren-App. Hat man immer mehr Orange ins Spiel gebracht. Wie bist du insgesamt mit dem Design des McLarens zufrieden? Für mich wirkt das am Anfang echt ein bisschen unpassend mit den Designfarben des Virgin tatsächlich. Also man konnte es 1:1 fast mit dem Virgin überein legen, was die Kurven anging und sowas, die auf dem Auto sind. Und in der Präsentation im dunklen Raum sah es orange wirklich ein bisschen sehr billig aus und wirkte wie so ein Arrows, aber auf der Strecke, gut, fuhr er wie ein Arrows, aber er sah zumindest besser aus.
Na gut, die Arrows hatten damals aber einen sehr guten Motor.
Immerhin, ne? Cosworth war das, ne?
Ja, nee, ich glaube, die haben sogar teilweise selbst ihre Motoren gebaut. Ja. Airbus hatte immer einen guten Motor, schlechte Aerodynamik. Und jetzt, also als die Orange
war. Quasi der Renault jetzt heute, also ja, wenn also es das im letzten Jahr gewesen wäre.
Ja, aber ich zum Beispiel erinnere ich mich daran, Jos Verstappen, damals in dem orangenen Auto, hat ja, glaube ich, in Monza 2000 den fünften Platz rausgefahren. Stimmt. In diesem Auto. Und das war eine ziemlich beachtliche Leistung. Ja, es gab viele, viele kleinere Scherze über den McLaren. Stichwort Spiker ist da gefallen, genau. Oder Müllauto und so. Und ich finde es aber sehr gut. Ich finde auch, wie sie es gemacht haben, sehr gut. Die Präsentation ging ja 20 Minuten. Fand ich super. Auch das Auto finde ich gut. Und dass sie jetzt zu diesem Orange zurückgegangen sind, finde ich auch sehr gut. Also da geht man, was das Image angeht und was so die Aufbruchstimmung angeht, in die richtige Richtung. Auf der Strecke leider noch nicht. Nein, aber da ist es noch nicht so ganz so gut. Aber ich finde das Auto sehr schön. Ich fand es auch bei der Präsentation schon sehr geil.
Drei Autos, über die wir noch sprechen müssen, sind natürlich die drei Top-Teams. Ferrari, Mercedes und Red Bull. Red Bull, wie gewohnt, aus dem letzten Jahr mit dem matten Design, interessanten Kniffen in der Front, gerade mit dem Nasenloch, was da drin ist. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie dieses Nasenloch dann gemeinsam mit dem S-Schacht, müsste es ja dann sein, funktioniert, wenn die Luft dann komplett rausgezogen wird und dann in einer Linie komplett nach ganz hinten geht. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das dieser nötige Kniff war, den Red Bull geleistet hat. Der Ferrari, auch sehr interessant. Und zwar die haben so einen ganz komischen Nasenflügel. Ja, also der ist auf der Nase, hängt da so ein kleiner Flügel rum. Und generell hat der Ferrari sehr viele kleine Details, die ihm offensichtlich sehr gut tun, was man bei den Testfahrten gesehen hat. Und der Mercedes ohne Heckfinne, zumindest am Anfang. Ja, man weiß nie so genau. Sie testen ja jede Menge T-Wings, wie du schon gesagt hast. Sehr viele Varianten, die Mercedes da versucht auszuprobieren. Auch da sehr viele kleinere Details an den Seitenkästen vor allem, aber auch der Unterboden, der an den Seiten sehr eingerillt worden ist. Welches von den drei Teams, glaubst du, hat aerodynamisch den größten Schritt jetzt für 2017 gemacht?
Den größten Schritt hat, glaube ich, Ferrari gemacht, wenn ich die Autos vergleiche. Das kann man natürlich so nicht genau sagen, weil auch wenn man sich die Testzeiten der ersten Testwoche anguckt, sind die natürlich noch nicht so aussagekräftig. Der Red Bull ist sehr abgespeckt. Das muss man, glaube ich, aber auch, um nicht zu viel Luftwiderstand einfach zu haben. Und diese Nase ist natürlich sehr interessant, weil keiner genau weiß, was sie eigentlich macht und wo die Luft da eigentlich wieder rauskommt. Und der Mercedes ist wirklich sehr aggressiv gebaut. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, was ist das denn eigentlich? Weil er sah schon bei der Präsentation da in der sehr komisch aus. Und aber verfolgt man eine genaue Idee, könnte aber auch meinen, dass sie es vielleicht übertrieben haben, diese Saison. Ich denke, aerodynamisch liegen die alle in etwa so auf dem gleichen Level. Auch wenn man natürlich drei verschiedene Ansätze hat, was sehr interessant ist, glaube ich.
So, zwei Teams, die wir jetzt zum Abschluss noch klären möchten im Design, sind Force India und Williams, die zwei nichtssagenden Autos der Saison. Kaum was verändert im Design. Irgendwie hat man das Gefühl, gerade beim Force India, dass da nichts passiert ist, außer dass man dieses Stück Blech hinten angenäht hat. Und beim Williams, ja, wirkt auch wie das Vorjahresauto, halt flacher und auch mit der Heckflosse. Da hat man auch irgendwie nichts getan, sieht man sich ja auch nicht. Scheinbar nicht genötigt, da jetzt großartig viel zu ändern.
Nö, an sich hat der Williams ja auch funktioniert, so von der Theorie her. Er sieht halt ein bisschen so aus, als hätte man das Auto einfach hochskaliert und breiter gemacht in Photoshop. Und ja, bin ich mal gespannt. Also die beiden Teams müssen, glaube ich, aufpassen. Der Force India gefällt mir auch gar nicht, muss ich sagen. Diesen Hubbel in der Nase finde ich nicht so geil. Und ja, Force India hat ja Platz 3 anvisiert in der Konstrukteurs-WM. Wird mit diesem Auto, glaube ich, schwierig. Auch wenn ich mir die ersten Tests angucke.
Was sind eure Lieblingsautos vom Design her, vom Aussehen her? Lasst es uns wissen. Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. Natürlich auf unserer Facebook-Seite StartingGrid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Findet uns da auf Facebook und diskutiert dann mit uns über die Autos der Formel 1. Ja, welches gefällt euch am besten? Auch könnt natürlich auch die Testfahrten noch mit einbeziehen, welches euch da noch am besten gefiel. Denn über die sprechen wir gleich. Nach einer kurzen Pause geht's hier weiter mit StartingGrid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran, dann geht's um die Testfahrten in Barcelona.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört immer noch Starting Grid, das Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und bei mir immer noch mein Teamkollege Ole Waschkau.
Ja.
Motorsporttotal.com und Formel1.de, das sind unsere neuen Partner hier für Starting Grid und das ist natürlich auch eure erste Adresse, wenn es um Informationen zu Formel 1 geht, um Nachrichten und eben auch um Ergebnisse und damit kommen wir dann zu den Testfahrten in Barcelona. Letzte Woche war es dann soweit, die neuen Boliden des 2017er Jahrgangs durften zum ersten Mal auf die Strecke. Und es wurde nicht nur im Trockenen gefahren, sondern man hat auch künstlich die Strecke bewässert am letzten Testtag. Das hat so gut funktioniert, dass kaum ein Team fahren wollte an diesem Tag, weil wahrscheinlich entweder man Angst hatte, dass man den neuen Pirelli-Reifen, Lance Stroll hat es vorgemacht, so in die Wand fährt, dass man nicht mehr weiterfahren kann. Oder das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind. Also es war für mich unverständlich, aber man hat es getan. Ein paar Tage später oder einen Tag später, um genau zu sein, regnete es dann ja auch natürlich. Hätte man sich auch natürlich an die Wettervorhersage richten können. Hat man nicht getan. Insgesamt, Ole, muss man sagen, es waren für einige Teams weniger erfolgreiche Testfahrten, aber für ein Team ganz besonders erfolgreiche Testfahrten, von denen man, glaube ich, nicht gerade erwartet hätte, dass sie im ersten Test so gut unterwegs sind.
Du sprichst wahrscheinlich von Ferrari.
Ich spreche wahrscheinlich von Ferrari.
Ja, Ferrari ziemlich gut. Ich meine, testen konnten sie ja immer schon. Letztes Jahr waren sie ja auch gut. Da hatte man ja, glaube ich, 5 Tagesbestzeiten oder so hatte man da. Und da dachte ja auch jeder, Ferrari ist jetzt der Number One Contender hier für Mercedes. Hat sich dann ja nicht so bewahrheitet. Ich hoffe mal für Ferrari, dass das in diesem Jahr anders ist. Sie scheinen sehr gut aufgestellt zu sein. Das Auto scheint tatsächlich sehr gut zu funktionieren. Wenn man sich die Zeiten anguckt, Sebastian Vettel und ist die zweitschnellste Zeit in dieser Woche gefahren, 1:19.952, auf Soft wohl bemerkt, und war damit nur minimal langsamer als Valtteri Bottas, der die Zeit von 1:19.705 auf Ultrasoft gefahren hat. Jetzt heißt das natürlich noch überhaupt gar nichts. Schließlich heißt es aus Fahrerlagekreisen ja auch, dass Mercedes noch nicht voll aufgedreht hat. Es ist natürlich aber auch die Frage, ob Ferrari schon voll aufgedreht hat. Allerdings lief es auch insgesamt sehr rund für Ferrari. Da war ich sehr erstaunt. Also eigentlich gar keine Probleme bei Ferrari, bis auf so ein eines Ausrollen bei Sebastian Vettel. Könnte natürlich aber auch sein, dass das geplant war, um zu gucken, wie weit man mit dem Sprit kommt. Erstaunlich gute erste Testwoche für Ferrari, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bin ich sehr überrascht.
Verrückt auch, dass dadurch, dass Sebastian Vettel dann ja ein Stück weit ausgefallen ist, ich glaube, es war am ersten oder zweiten Testtag, 90 Runden weniger machen das direkt mal aus. Ne? Also 90 Runden sind die Ferraris weniger gefahren als die Mercedes, die auch größtenteils ohne Probleme durch die Testfahrten gekommen sind in der ersten Woche, aber auch dann gegen Ende der Woche auch schon mal das ein oder andere Problem mit sich herumgeschleppt haben. Mehr Probleme aber, Ole, bei McLaren, bei Toro Rosso, bei Force India. Ja? Also da funktionierte irgendwie gar nichts so richtig, vor allem bei McLaren. Die hatten mal wieder, auf gut Deutsch gesagt, die Scheiße am Schuh.
Ja, hat ja eigentlich schon Tradition, muss man sagen. Ne? Das
muss man leider nicht zugeben, ja.
Die ersten beiden Tage ist man ja quasi gar nicht gefahren, danach lief es doch viel besser. Man sagt allerdings jetzt auch schon wieder, dass der Honda-Motor dieses Jahr wieder nichts ist und man jetzt auch die Freitage vor den Grand Prix zum Testen nutzen will. Das ist natürlich so ein erschreckendes Zeichen irgendwie. Vielleicht kann man in der zweiten Testwoche dann noch was rausholen. Allerdings ist der ganze Aufschwung, den man da prophezeit hat in den sozialen Medien mit dem neuen Design, neuer Geschäftsführer etc., ist jetzt eigentlich schon nach einer Woche, nach vier Tagen Test schon wieder dahin, muss man sagen, weil das echt nicht gut war. Ich bin allerdings von Force India und von Toro Rosso noch mehr enttäuscht eigentlich, weil von McLaren kennt man das schon, aber gerade Force India nicht wirklich gut, und wir haben schon gesagt, Toro Rosso mit nur 183 Runden, das ist nix. Und da liegt zum Beispiel Sauber auch vor diesen Teams, ja, mit beiden Autos. Und das finde ich schon erschreckend.
Genau. Force India, aber das haben wir auch schon in der letzten Saison so ein bisschen anklingen lassen am Ende. Für uns kein Team, was eine große Rolle spielen wird in dieser Saison. Wenn man aus der ersten Testwoche dann was ziehen kann, dann, dass das wahrscheinlich stimmt.
Ja, also wie gesagt, man hat ja Platz 3 anvisiert. Sergio Perez hat ja auch gesagt, alles andere als Platz 3 ist eine Enttäuschung. Muss ich ihn, glaube ich, leider enttäuschen. Ich glaube, da könnte schon weit nach hinten gehen für den Force India. Ich glaube, dass das Auto nicht so gut ist und dass da der Mercedes-Motor auch nicht wirklich hilft.
Und woran liegt das auch noch, dass Teams wie Renault mit dem neuen RS17 und unserem Interviewgast, denn im nächsten Segment, was ihr hören werdet hier bei Starting Grid, haben wir ein Interview mit Nico Hülkenberg. Renault ist frisch dabei mit neuem Motor, mit tollem Motor, denn man muss dazu sagen, die einzigen Autos, bei denen es Motorenprobleme gab, die mit Renault beliefert worden sind, waren Red Bull und Toro Rosso. Beim Werksteam funktionierte alles nach Schnürchen, und da könnte man jetzt natürlich sagen, liegt Renault da endlich, sagt man mal, mehr Wert auf das Werksteam?
Das könnte natürlich gut sein. Man will ja mit Renault wieder voll angreifen. Man hat ja das letzte Jahr schon quasi abgeschenkt, bevor es begonnen hat. Und man hat ja auch nicht umsonst Nico Hülkenberg geholt. Und Nico Hülkenberg scheint tatsächlich alles richtig gemacht zu haben. Jetzt, wenn man die erste Testwoche zumindest beurteilt, mit dem Wechsel zu Renault. Und auch Julian Palmer mit einer sehr guten Leistung liegt, glaube ich, auf Platz 6 der Zeitentabelle, vor Max Verstappen übrigens. Ist natürlich relativ zu betrachten, aber eine ganz gute Grundlage ist das schon. Und ja, was bei Toro Rosso los ist, weiß ich nicht. Die kriegen ja den gleichen Motor wie Red Bull auch und wie ein Renault auch hat. Aber da ist der Motor ja schon beim Filmtag in Misano nach 6 Runden kaputt gegangen. Das könnte natürlich aber auch am Auto liegen, am Design, wie es ist, oder am Verständnis des Motors. Und vielleicht hat Renault selbst auch die Sache einfach besser im Griff. Oder, Verschwörungstheorie, Renault hat einfach einen anderen Motor
als die anderen beiden. Ja, leicht getweakt. Also ich meine, ja, im Endeffekt wäre das ja auch nicht schlimm, so gesehen. Also wenn man ehrlich ist, würde ich das Werksteam auch bevorzugen. Weil wenn ich Ambitionen habe, weiter vorne dabei zu sein, dann sehe ich natürlich zu, dass ich dem Werksteam noch vielleicht das kleine bisschen extra mitgebe. Also natürlich verkaufst du Red Bull und Toro Rosso einen gewissen Motor nach deren Wunsch, ja, aber warum denn nicht für Renault nochmal das gewisse Extra drauflegen? Wenn das aerodynamisch dann noch funktioniert, dann könnte es für Renault natürlich wirklich eine tolle Saison werden.
Das stimmt. Red Bull spricht ja jetzt mittlerweile auch von Renault-Motoren, also scheint man da zufrieden zu sein. Letztes Jahr hat man den Namen ja noch nicht in den Mund genommen. Nee. Und für euch Fans da draußen, wenn jemand Asche hat, Toro Rosso sucht noch einen Namenssponsor für den Motor. Also vielleicht könnte da jemand aushelfen. Oder wir machen das einfach dann fährt Toro Rosso mit Starting Red Motoren. Das wäre eine sehr schöne Sache, muss ich sagen.
Wir müssen da mal mit unseren Chefs bei meinsportradio.de sprechen. Der Toro Rosso Starting Grid, das wäre wunderschön. Und dann kriegen wir unsere Gesichter auf den Toro Rosso.
Das wäre klasse, ja.
Das würde uns doch wirklich freuen. Ein Team, was sehr überrascht hat, und das ist gerade schon angesprochen, war Sauber. Also wenn wir uns mal die Tabelle der Teams angucken, dann sehen wir Sauber auf einem guten 5. Platz. Ja, und das zwischen Renault und Williams. Und diese ganzen Zeiten könnt ihr natürlich auch bei motorsporttotal.com nachlesen. Das ist wirklich eine tolle Sache, denn Sauber fährt mit dem Vorjahresmotor des Ferraris und da wissen wir ja, der war nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber die haben offensichtlich aerodynamisch mit dem Motor ein gutes Paket gefunden.
Ja, man scheint hier ein ganz gutes Auto gebaut zu haben. Der Ferrari-Motor ist natürlich auch unter der Woche kaputt gegangen. Das ist natürlich schon so eine Sache, weil das ja ein Jahr altes Modell ist. Und ja, für Sauber gilt es natürlich, am Anfang der Saison so viel rauszuholen wie möglich irgendwie, wenn es geht. Ich glaube aber, dass sie ein bisschen besser aufgestellt sind als letztes Jahr. Allerdings werden sie natürlich hinten mitfahren aufgrund des alten Ferrari-Motors. Aber an sich eine gute Leistung und Antonio Giovinazzi auch mit einer sehr guten Leistung. War ja zum Beispiel auch schnellster in der Topspeed-Wertung. Also da scheint man schon einiges richtig zu machen. Die zweite Testwoche wird dann natürlich so ein bisschen noch mehr Licht ins Dunkeln bringen, was Sauber angeht, aber Sauber scheint auf einem ganz guten Weg zu sein. Man muss natürlich dann rausfinden, wer sich mit Sauber um den letzten Platz schlägt. Da bin ich sehr gespannt drauf tatsächlich, wer das sein wird. Weil irgendeiner muss es sein.
Es ist natürlich dann für das jeweilige Team eine absolute Bankrotterklärung eigentlich, ja, wenn man dann in diese Sphären runterfällt. Das muss man einfach auch bei allem Respekt vor Sauber sagen, dass es ja nicht sein kann, dass jetzt ein Team dann noch weiter mit runterfährt. Aber es wird passieren. Ein Team, was es wahrscheinlich nicht sein wird, denke ich, ist Haas. Die haben erstmal vom Design her ein tolles Auto gebaut, haben neue Ferrari-Motoren im Auto drin. Und was man natürlich beim normalen Ferrari auch schon sieht, beim Werksteam bei Haas, scheint es auch ganz gut zu funktionieren. Also ich glaube, sie waren zufrieden. Wir haben Grosjean auf 11, Kevin Magnussen auf 12. Gut, in der Teamwertung sind sie noch hinter Williams, aber ich glaube, dass das Haas dieses Jahr einen ganz guten Schritt gehen könnte.
Ja, das glaube ich auch. Und Haas ist natürlich auch gut aufgestellt. Also sie waren ja vorbereitet, die hatten ja eine Vorbereitung, bevor sie in die Formel 1 gekommen sind. Und die wissen, glaube ich, genau, was sie da machen. Sie wissen auch um ihre Rolle, dass sie halt noch immer Newcomer sind und das alles erlernen müssen. Aber man hat ja auch das NASCAR-Team im Hintergrund, was, glaube ich, eine sehr große Hilfe ist, dass man da einfach Motorsport-Erfahrung hat. Und auch in der großen Rennserie. Und ich glaube, die werden ihr Ding einfach machen. Und die sind so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen außer Konkurrenz, aber die sind so ein bisschen was Eigenes, glaube ich, Haas. Und ich glaube auch, dass sie in diesem Jahr wieder eine gute Leistung abliefern werden. Die werden sich im Mittelfeld gut platzieren. Vielleicht mal einen Ausreißer nach hinten, nach vorne. Aber ich bin da um andere Teams mehr besorgt als um Haas, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Lass uns noch in der kurzen Zeit, die wir noch haben, bevor es dann zum Interview mit Nico Hülkenberg geht, über Lance Stroll sprechen. Der 17-Jährige, beziehungsweise 18-Jährige, der jetzt für Williams fährt und ja einen etwas schlechten Start in seine Formel-1-Karriere hingelegt hat. Er hat sich ja vor der Saison noch eine Strecke angemietet, um so ein bisschen Probe zu fahren in einem alten Williams. Und das hat ihm nicht so richtig geholfen, zumindest am Anfang nicht. Direkt in den ersten Tagen, in denen er fahren durfte, hat er sich jeweils weggedreht und musste für Williams dann sogar, oder war für Williams sogar das Ende dieser Testtage, denn sie hatten nicht genug Ersatzteile mit dabei. Und ist natürlich für ihn ein ganz schwieriger Start, kann man allerdings auch verstehen. Er kommt direkt aus der Formel 3 in die Formel 1, das sind andere Autos. Trotzdem muss man sich dahinter fragen, ob Williams damit nicht ein zu großes Risiko geht, einen 18-Jährigen frisch in so ein Auto zu stecken, der offensichtlich nicht in der Lage ist, das Auto zu beherrschen.
Ja, das eigentliche Problem ist aber, dass Williams keine Ersatzteile mit hat. Weil man kann ja nicht damit rechnen, dass so ein Auto mal kaputt geht. Gerade wenn jemand wie Lance Stroll im Auto sitzt, der das Auto noch nicht kennt, der aus der Formel 3 da reinkommt. Ja. Und der Schritt ist natürlich, glaube ich, echt schwierig, gerade in diesem Jahr von der Formel 3 in die Formel 1, also direkt ohne irgendwas dazwischen, auch wenn er natürlich einen alten Williams getestet hat, aber das ist natürlich überhaupt gar kein Vergleich. Und naja, aber dafür sind die ersten Testfahrten ja auch da. Ne? Also er muss das Auto kennenlernen. Man guckt natürlich jetzt auf ihn, gerade weil ja auch sein Vater Milliardär ist, glaube ich, und ihn da natürlich unterstützt. und dann natürlich die Kritik laut wird. Aber ich glaube, er wird sich machen und er hat ja auch trotzdem am Mittwoch war es, glaube ich, wo er das Auto ja dann am Ende kaputt gemacht hat, 98 Runden geschafft. Ja, also das darf man dann auch nicht aus dem Blickfeld lassen und er probiert sich halt aus und ja, Williams pokert dann natürlich. Ich weiß auch nicht, warum sie es gemacht haben. Gut, Geld, aber abgesehen davon, ja, aber die Frage ist, wer sonst, ne? Aber ich glaube, dass Williams dieses Jahr aufpassen muss, dass sie nicht nach hinten abrutschen. Gerade mit dieser Fahrerkombi. Felipe Massa ist ja wieder dabei. Und ja, mal gucken, wie er sich in der zweiten Testwoche macht. Wenn er das Auto dann natürlich wieder zweimal kaputt fährt, dann muss man sich, glaube ich, Gedanken machen.
Wenn ihr euch jetzt fragt, warum sprechen die nicht über Mercedes, warum sprechen die nicht über Red Bull, warum sprechen die nicht über Ferrari, das machen wir nächste Woche. Ja, wir wollen uns noch ein bisschen was aufbewahren. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Formel-1-Saison. Der Start in Melbourne Ende März am 25., am 26. März. Am 26. das Rennen natürlich. Wir wollen da nächste Woche drüber sprechen. Dann werden wir uns um Mercedes, Ferrari und Red Bull kümmern, denn die zweite Testwoche wird für die Top-Teams natürlich nochmal interessanter. Nach den ersten Erkenntnissen, die sie dann gesammelt haben. Dazu dann nächste Woche mehr hier bei Starting Grid. Und wir machen noch eine kurze Pause, Ole. Und dann das Interview mit Nico Hülkenberg. Wirklich sehr interessant. Knapp eine Viertelstunde habe ich mit ihm gesprochen und haben so ein bisschen was abgegrast. Und nach dem Interview melden wir uns dann nochmal wieder und hören uns dann nochmal hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsport.de. Also bleibt dran, gleich das Interview mit Nico Hülkenberg.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise, unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur einen Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ja, jetzt freue ich mich hier bei Starting Grid, hier auf meinsportradio.de, ja, jemanden begrüßen zu dürfen, auf den ich mich schon monatelang gefreut habe. Ich habe immer wieder gebohrt und wollte unbedingt ihn mal in meiner Sendung haben. Und jetzt ist es soweit. Nico Hülkenberg von Renault. Hallo Nico.
Ja, das ist richtig.
Nico, wo erreiche ich Sie gerade?
Ich bin gerade bei mir zu Hause in Monaco und hab ein ruhiges Wochenende. Wir hatten ja letzte Woche die Tests und nächste Woche Dienstag geht's wieder weiter und jetzt bin ich gerade mal zu Hause und ja, hab ein ruhiges Wochenende hier.
Ich stelle Ihnen jetzt einfach erstmal eine sehr harte Frage, ja, direkt zu Beginn, um natürlich hier den Tonfall klar zu machen, was passiert. Was ist Ihre Lieblingskartstrecke in Deutschland?
Meine Lieblingskartstrecke in Deutschland, da muss ich erstmal zurückgehen auf die letzten, ja, ist ja schon lange her, dass ich in Deutschland Kart gefahren bin, aber ich kann mich noch erinnern, damals Wackersdorf war ganz cool. Bin natürlich auch sehr viel in Kärnten gefahren damals. Aber ich würde sagen, Wackersdorf war immer einer meiner Lieblingsstrecken.
Ja, weil die Deutsche Kartmeisterschaft haben wir auch bei meinsportradio.de im Programm und beobachten die regelmäßig. Ja, und meine Lieblingskartstrecke, also da, wo man als Normalsterblicher auch vernünftig fahren kann, ist übrigens in Bocholt. Ja, sollten Sie ja auch kennen.
Kenne ich, ist auch schön.
Gar gut. Nicht so weit weg von Ihnen. Ja, seit 2010 sind Sie in der Formel 1 dabei, haben jahrelang bei Force India gefahren, die längste Zeit Ihrer Karriere dort. Jetzt sind Sie zu Renault gegangen, ja. Das ist der erste Wechsel zu einem Werksteam gewesen. Jetzt in der ersten Zeit, die Sie da erlebt haben. Was sind so grundlegende Unterschiede, die Sie jetzt schon gemerkt haben? Wie arbeitet ein Werksteam unterschiedlich von einem Privatteam?
Ja, man merkt einfach, dass da ein großer Konzern hintersteckt, ja. Das ist alles eine Nummer größer, mehr Personal. Die Fabrik ist deutlich größer. Es werden die meisten Teile selber produziert und hergestellt. Also, wir haben viel mehr Abteilungen, diese Fräsmaschinen, die wirklich produzieren. Force India war mehr oder weniger ein Rennteam, die natürlich viel eingekauft haben und dann an die Rennstrecke gekommen sind und alles zusammengebaut und damit gut performt haben. Aber ja, wie gesagt, man merkt jetzt einfach, da steckt ein großer Autokonzern dahinter und eine ganz andere Macht. Und ja, soweit fühlt sich das ganz gut an.
Wie involviert waren Sie in die Entwicklung des 2017er Autos bereits?
Noch nicht sehr, weil letztes Jahr, das fing ja schon Mitte letzten Jahres an, da war ich ja noch fest bei Ford Linea verankert. Und ich bin ja erst Ende des Jahres dann zu Renault gekommen. Von daher haben die von Anfang an natürlich die Hauptarbeit gemacht. Aber seit dem Winter dann bin ich natürlich mit involviert und mit eingebunden. Und vor allem jetzt nach den Tests und wenn wir wirklich anfangen zu fahren. Und dann sind natürlich die Fahrer gefragt, Feedback zu geben und das voranzutreiben, die Entwicklung auch.
Ja, die ersten Testfahrten, Sie haben es ja gerade schon gesagt, sind in der letzten Woche vonstatten gegangen. Waren Sie insgesamt zufrieden mit den ersten Runden, die Sie im Renault gefahren haben?
Doch, relativ zufrieden. Ich glaube, wir hatten nicht die reibungslosesten Tage. Wir hatten noch ein paar Problemchen hier und da, die uns manchmal gezwungen haben, in der Box zu bleiben und mussten ein paar Sachen reparieren. Also wir konnten nicht so viel fahren, wie wir das gerne wollten. Aber so ist es manchmal. Dazu ist das Wintertesten ja auch da. Aber wenn wir gefahren sind, von der Performance her, hat sich's eigentlich recht gut angefühlt. Natürlich, die Top-Teams sind nach wie vor ziemlich weit vorne. Ich glaube, da können wir nicht mitmischen. So sehe ich mir das wünsche, aber man muss auch realistisch bleiben. Und ich glaube, dieses Jahr sehe ich sowieso für mich und Renault noch als Aufbaujahr. Und wir müssen einfach schauen, dass wir uns dieses Jahr wirklich im Mittelfeld etablieren.
Sie gelten als ein Fahrer mit einem guten Ruf, was die Entwicklung eines Autos angeht. Sie können ein Auto gut lesen, Sie können ein Auto gut beurteilen. Was ist Ihnen in der ersten Woche im Renault schon alles aufgefallen, was Sie weitergeben konnten?
Ja, viel. Ich meine, es fängt aber damit an, dass die Autos ganz anders sind. Ich meine, einmal bin ich vom Force India in den Renault gewechselt. Das fühlt sich schon mal grundsätzlich im Grundlegend anders an. Und zusätzlich haben wir noch diese großen Regeländerungen dieses Jahr, neue Aerodynamik, andere Reifen. Von daher war es erstmal wirklich am Anfang ein ganz neues, fremdes Gefühl. Ein bisschen so wie als Kind erstmal laufen lernen und die ersten Schritte wieder machen. Und ja, das war Tag für Tag, Runde für Runde eine große Lernkurve letzte Woche. Und das wird auch noch lange so weitergehen. Aber natürlich, man fängt an zu fahren, an zu arbeiten und deckt dann wirklich Run für Run, Tag für Tag neue Sachen auf und sieht Schwachpunkte und fängt natürlich da an zu arbeiten. Es ist ein ständiger Dialog dann auch mit den Teams, mit den Ingenieuren. Und treibt man die Sache und das Projekt dann voran.
Wie viel kriegt man eigentlich bei den Testfahrten von den anderen Teams mit? Also jetzt auch sehr bewusst. Also ist es wirklich so, dass Sie da auch wirklich auch die Zahlen der anderen dann studieren? Oder ist es dann in dem Fall wirklich so gerade in der ersten Testwoche, dass sehr viel mehr Konzentration auf dem eigenen Team, auf dem eigenen Auto liegt?
Genau, also der Fokus liegt auf uns selber. Und man fliegt abends natürlich über die Zeiten mal drüber. Aber ehrlich gesagt habe ich und wir jetzt auch nicht viel Zeit damit verbracht. Die Konkurrenz zu studieren, bringt jetzt auch ehrlich gesagt noch nichts. In ein paar Wochen in Melbourne spätestens wissen wir, wo wir stehen. Wir müssen einfach aktuell schauen, dass wir uns so gut es geht vorbereiten und unsere Hausaufgaben machen.
Diese neuen technischen Regeln, gerade auch was die Aerodynamik, was das Aussehen der Autos angeht. Also mir persönlich als Fan gefallen die Autos richtig gut. Manche etwas mehr, manche etwas weniger, aber das liegt bei vielen Autos auch an der Lackierung in meinen Augen. Wie gefallen Ihnen die Autos optisch? Und wie gefällt Ihnen ganz besonders die Haiflosse?
Mir gefallen die Autos auch gut. Also sehen sehr maskulin aus, bullig. Also definitiv ein aggressiver, breiter, schneller Rennwagen. Die Autos sind echt schnell geworden mit der Aerodynamik, die wir dieses Jahr mehr haben. Größerer Unterboden, größere Heckflügel und so weiter und so fort. Sind wir wirklich sind die Kurvengeschwindigkeiten enorm gestiegen und das macht Spaß als Fahrer. Okay, gefällt es mir gut. Die Haiflosse, ja, da trennen sich so die Gemüter. Entweder man liebt oder man hasst. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Mir gefällt das gut.
Diese breiten Hinterreifen. Also wie sehr unterscheidet sich dann das Fahren mit diesen Reifen im Vergleich zu den letzten Jahren, in denen Sie Formel 1 gefahren sind?
Das ist jetzt nicht nur eine Sache der Hinterreifen. Es geht ja alles irgendwie zusammen. Die Aerodynamik ist viel mehr und größer und anders. Von daher kann man jetzt das Gefühl nicht nur auf die Hinterreifen irgendwie beschränken. Wie gesagt, das fühlt sich alles ein bisschen anders an als die Autos aus der letzten Generation. Zudem bin ich ja sowieso noch von einem Auto ins andere gestiegen. Das ist sowieso immer erstmal so eine Eingewöhnungszeit, die man braucht. Aber ich glaube, ich fühle mich schon recht wohl und freue mich schon auf nächste Woche wieder einzusteigen.
Mussten Sie sich irgendwie fitnesstechnisch anders auf die neuen Autos vorbereiten, als es die letzten Jahre gemacht haben?
Ja, schon intensiver, mehr. Ich habe definitiv über den Winter viel, viel mehr gemacht als, glaube ich, die Winter davor. Ja, bin auch schon im Dezember angefangen mit dem ersten Trainingscamp, aber das ging dann so weiter im Januar, Februar, über Wochen, dass wir wirklich die Schraube scharf gestellt haben und diese Regeländerungen mit dem Zuwachs der Aerodynamik und dadurch die Erwartungen, dass die Autos so schnell werden, habe ich das extrem ernst genommen und habe mich da physisch sehr hart und gut vorbereitet und ist auch gut so, weil ich habe letzte Woche, hat man schon gemerkt, man braucht dieses Jahr auf jeden Fall mehr Substanz. Also physisch wird es viel, viel anstrengender und mehr fordern wieder für die Fahrer.
Nico Rosberg hat ja die Tests besucht auch unter anderem und er sagt dann in einem Social Media Video am Ende des Tages, dass er sich vorstellen könnte, dass Fahrer wegen zu großer Nackenschmerzen Rennen abbrechen könnten dieses Jahr, weil es einfach so eine Gewalt auf die Nackenmuskulatur gibt. Sehen Sie das auch?
Das glaube ich jetzt nicht, dass wir da abbrechen. Ich glaube, das kann sich auch keiner leisten, aber definitiv wird's härter. Es wird hart und anstrengend, vor allem auch die richtig heißen Rennen. Von der Physis her wird es dieses Jahr wieder ein Kampf mit den Autos. Da wird sich dann auch die Spreu vom Weizen trennen, ja. Und wird einen Unterschied machen, aber ich finde das auch gut so, ja.
Wie finden Sie die ganzen Regeländerungen, die auch in Bezug auf die Regenstarts und sowas jetzt auf uns zukommen? Also Sie haben ja dann auch mit Regenreifen getestet. Ironischerweise hat es ja jetzt erst richtig angefangen zu regnen in Spanien, weswegen man die Strecke ja gar nicht hätte groß bewässern müssen, wenn man ein bisschen später gemacht hätte. Aber glauben Sie, dass diese Regeländerungen, die ja in den letzten Jahren auch für viel Diskussionsstoff gesorgt haben, die Attraktivität der Formel 1 groß steigern werden?
Ja, ich glaube, es ist gut, wenn der Start durchgeführt wird, weil das ist natürlich immer so einer der Höhepunkte. Das wollen die meisten Fans und Leute sehen. Da ist die Spannung und der Kitzel am höchsten und da passiert auch am meisten. Und durch so einen Safety-Car-Start wird das natürlich immer so genommen und man wird darum betrogen. Und ist gut, wenn wir jetzt da hinterm Safety-Car starten und irgendwann, wenn die Bedingungen in 5 Runden, 10 Runden, wann auch immer, dann Rennen fertig sind, dass wir dann zum Start fahren und dass das wieder dann losgeht. Das ist, glaube ich, ganz spannend.
Haben Sie persönlich den Einfluss der neuen Eigentümer schon irgendwie mitbekommen? Was glauben Sie, was müsste getan werden, um die Formel 1 noch mehr in ihrer Attraktivität zu steigern und sie auch wieder näher zum Fan zu bringen?
Ich glaube, Liberty, die haben einiges vor und werden noch einiges tun. Im Moment spüre ich noch nicht allzu viel davon. Aber das ist ja auch noch sehr früh alles. Für mich persönlich, das meiste, was mir fehlt, ist eigentlich der Sound. Der Sound von den V8 oder noch besser von den V10-Motoren damals. Wenn wir den wieder hätten, dann haben wir, glaube ich, ein ziemlich geiles Produkt.
Das stimmt, der Sound ist echt das, was irgendwie mit am meisten fehlt. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch auffällt, da habe ich vor kurzem mal mit Sascha Roos drüber gesprochen von Sky, durch Ultra HD und HD und was es auch alles gibt, wirken die Autos dadurch, dass in den 90ern, Sie kennen das ja auch noch, wenn Sie Formel 1 geguckt haben, dass sie so ein bisschen Schlieren gebildet haben, wenn die halt schnell durchs Bild gefahren sind, dass Formel 1 Autos dadurch, dass sie halt leise sind und dass die Bilder sehr stabil sind, manchmal auch etwas undynamisch wirken. Das könnte jetzt natürlich mit den flacheren Autos ein bisschen besser werden, oder?
Vielleicht, schauen wir. Da bin ich nicht der Techniker dazu, ehrlich gesagt.
Na gut, Sie sitzen ja auch im Auto. Ne? Sie müssen ja für die Unterhaltung sorgen zu Hause. Für Sie ganz persönlich, Ihr größter Erfolg Ihrer Karriere war mit Sicherheit der Sieg in Le Mans. Können Sie sich vorstellen, da in naher Zukunft nochmal anzutreten?
Das wird jetzt erstmal nicht passieren in den nächsten 2-3 Jahren, weil ich mich jetzt erstmal voll auf das Renault-Projekt konzentriere. Und da auch erstmal keine Ablenkung möchte. Und zudem, glaube ich, auch wird es nicht realistisch sein, da Porsche jetzt auch kein drittes Auto einsetzt. Also ist das erstmal auf Eis gelegt.
Weil dieses Jahr wird es ja vom Termin theoretisch passen. Es liegt ja jetzt zwischen den Wochenenden und nicht wie letztes Jahr, glaube ich, als Baku dann am Le Mans-Wochenende stattfand. Vielleicht noch ganz kurz, die Formel 1 in Deutschland. Wir haben dieses Jahr wieder keinen Deutschland-Grand Prix, nachdem der Nürburgring ja erneut nicht zur Verfügung steht. Erstmal generell, auf welcher Strecke in Deutschland fahren Sie eigentlich lieber, Hockenheim oder Nürburgring?
Ja, gute Frage. Ich mag beide Strecken eigentlich gerne.
Na, die diplomatische Antwort.
Aber wir hatten jetzt die letzten zwei Grand Prix waren immer in Hockenheim. Also hätte ich jetzt den Nürburgring hätte ich schon ganz gerne mal wieder gesehen.
Ja, ich auch. Ich finde den Nürburgring als Fan auch irgendwie besser. Also mir macht es da mehr Spaß zu sitzen, dann euch anzufeuern. Aber generell, wie sehen Sie den Stand der Formel 1 in Deutschland? Letztes Jahr wurde Nico Rosberg Weltmeister. Das ist, finde ich, wenn man das jetzt auch mal vergleicht mit Sebastian Vettels Weltmeisterschaften zu seiner Anfangszeit bei Red Bull, doch relativ untergegangen, wenn nicht sogar irgendwie ja fast schon totgeschwiegen worden teilweise. Es wurde kein so richtiger Boom ausgelöst durch diesen Weltmeistertitel von Nico Rosberg. Was glauben Sie, woran liegt das, dass die Formel 1 in Deutschland, die zwar stabile Quoten aufzuweisen hat, aber irgendwie nicht so richtig in die Pötte kommt, um es auf gut Deutsch zu sagen?
Schwer zu sagen, aber ich denke, Deutschland ist so ein bisschen Motorsport erfolgsverwöhnt, ja? Durch Michaels Ära, dann durch Sebastian, hatten immer Weltmeister da und immer die erfolgreichen Fahrer. Und ich glaube, die Leute und die Fans sind vielleicht ein bisschen auch gesättigt, haben das so viele Jahre gesehen und mitgemacht, dass das jetzt vielleicht ein bisschen selbstverständlich wird. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte.
Glauben Sie, dass Mick Schumacher, sobald er in die Formel 1 kommt, wieder einen Boom auslösen könnte?
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das passieren kann.
Verfolgen Sie seine Karriere so ein bisschen?
Nicht wirklich.
Okay. Ja, dann habe ich zum Schluss noch fünf schnelle Namen, die ich Ihnen einfach mal sage. Und Sie sagen mir das Erste, was Ihnen zu den Namen einfällt, okay?
Mhm.
Bernie Ecclestone.
Eine Legende, der die Formel 1 ewig gut gelenkt hat.
Michael Schumacher.
Deutschlands Motorsportstar.
Vijay Mallya.
Mein Ex-Chef.
Roger Federer.
Cooler Typ. Ja, Wahnsinns-Tennisspieler.
Jetzt kommt was Verrücktes. Tanja Bauer.
Österreicherin, super sympathisch und mega nett.
Und das will ich am Ende dieser Saison über mich lesen.
Über mich lesen oder sehen?
Lesen, sehen, können Sie sich aussuchen.
Podiumslosstrecke beendet.
Nico Hülkenberg im Interview hier bei uns. Ich glaube, dass, ja, also wie gesagt, es ist immer noch ein bisschen surreal, dass dieser Weg von dem Moment, als wir diese Sendung übernommen haben, bis jetzt dazu geführt hat, dass wir ja den zweitbesten deutschen Fahrer im Feld, würde ich sagen, wenn Sebastian Vettel, ziehen wir dann den Ferrari dann noch einfach einmal vor, aber wahrscheinlich den talentiertesten Fahrer im Feld aus Deutschland hier bei uns in der Sendung hatten. Also es war wirklich toll und vielleicht kommt da noch mehr in dieser Saison.
Ja, ich hoffe, also ich glaube auch, da wird mehr kommen, da bin ich mir ziemlich sicher und das ist eine super Sache und Nico Hülkenberg, ich mag Nico Hülkenberg sehr gerne und das ist natürlich eine super Sache, dass wir ihn in der Sendung haben und ich bin mal gespannt, wer da noch so in die Sendung kommen wird dieses Jahr.
Vielleicht haben wir noch einige Sachen für euch vorbereitet. Bleibt da auf jeden Fall gespannt, wir sind das auch, diskutiert mit uns, Hashtag StartingGridMSR bei Twitter, @ks_0811 ist mein Handle, @MikeWeiss, MikeWeiss, der von Ole. Abonniert seinen YouTube-Kanal, Mike Weiss Motorsport. Und dann könnt ihr Hand in Hand mit Starting Grid immer die neuesten Informationen und auch ja ein bisschen den ironisch lustigen Blick über den Tellerrand in der Formel 1 erhalten. Bei Facebook findet ihr uns unter Starting Grid, der Formel 1 Talk auf meinsportradio.de. Dort könnt ihr uns finden. Abonniert uns bei iTunes, lasst uns 5 Sterne da, rezensiert das Ganze, sagt uns, was wir gut machen, was wir schlecht machen. Und seid mal dabei, wenn wir über die Formel 1 sprechen. Und Ole, nächste Woche geht's dann weiter und dann wollen wir natürlich über die zweite Testwoche sprechen und die neuesten Erkenntnisse, die wir dann auch zu den Top-Teams erlangen.
Ja, ganz genau. Und die zweite Testwoche wird natürlich auch die Wahrheit ans Licht bringen. Ja, wer dann tatsächlich, wo sie dann tatsächlich stehen vor Melbourne. Und ich bin auch mal gespannt, ob die gleichen Autos auf der Strecke sein werden wie letzte Woche oder ob man da starke Veränderungen sehen wird. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Gerade bei den Teams, die so im Mittelfeld stehen werden, die noch hinten sind, bin ich gespannt drauf, was die da noch machen können. Und ich bin auch gespannt, was Red Bull noch machen kann in dieser Woche, weil die waren ja so, erste Woche waren sie noch ein bisschen so verhalten und die wollen ja Mercedes angreifen und da muss das kommen in der zweiten Testwoche. Bin ich absolut gespannt drauf.
Wir werden das Ganze beobachten. Wir sind wieder für euch da. Die neue Saison in der Formel 1 beginnt. Starting Grid bleibt dabei. Ihr bleibt dabei. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bin raus und das letzte Wort wie immer Ole Waschkau. Bis nächste Woche.
Ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin gespannt auf diese neue Formel 1 Saison und auf diese Motorsport-Saison. Und es verbleibt mir nur eins zu sagen, wie immer natürlich, keep racing.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.